SWR 2 Lesenswert Magazin.
Sizilien, größte Insel im Mittelmeer und autonome Region innerhalb Italiens. Eine Insel mit über 1000 Küstenkilometern, mit alten Städten wie Palermo, Catania und Syrakus. Und natürlich mit dem berühmt gefährlichen Ätna. Eine Insel auch mit einer reichen, überreichen, von vielen durchreisenden Völkern beeinflussten Kultur und einer ebenso reichen literarischen Tradition. Über die hat Maike Albart ein Buch geschrieben. Sie ist Romanistin und Literaturkritikerin und sie sitzt bei mir im Studio. Guten Tag, Frau Albart.
Guten Tag.
Trauer und Licht heißt Ihr neues Buch. Licht auf Sizilien, das versteht man ja sofort, aber warum Trauer?
Trauer ist ein Motiv, das eigentlich bei allen Schriftstellern, mit denen ich mich beschäftigt habe, vorkommt. Es gibt eine Beschreibung von Palermo im Leoparden von Tomasi di Lampedusa. Da fährt der Fürst mit dem Priester in Richtung Stadt, nach Palermo hinunter. Und er sieht die Silhouette der Stadt und sagt, sie sei von dem Gefühl für den Tod dominiert, weil es so viele Klöster gibt, weil es so viele Kirchen gibt. Und das ist ein Gefühl, und da sagt er dann, dass nicht einmal das gleißende sizilianische Licht dagegen ankäme. Und das ist so ein Motiv, das bei ganz vielen Schriftstellern eine Rolle spielt. Und deswegen schien es mir geeignet, auch als Buchtitel, weil das so die Begriffe sind, die auch einen leiten können bei der Entdeckung dieser Insel.
Dieser Insel haben Sie sich mit über 300 Seiten gewidmet. Der Untertitel Ihres Buches lautet Lampedusa, damit ist eben Tomasi di Lampedusa gemeint, nicht die Insel, also Lampedusa, Sciascia, Camilleri und die Literatur Siziliens. Sizilien ist ja prachtvoll, aber auch ziemlich arm und das nicht erst seit neuestem. Warum kommt von dort so viel und so eine reichhaltige Literatur?
Das ist hochspannend. Das beschäftigt mich eigentlich immer noch. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass aus der Peripherie die Impulse kommen für das Zentrum. Es hat auch historische Gründe. Dort sind die Widersprüche im 19. Jahrhundert besonders eklatant aufgebrochen. Es war ja die Zeit 1860-61 der italienischen Einigung. Italien ist erst spät zu einer Nation geworden, ähnlich wie Deutschland. Und im Norden hat ein pragmatischer Patriotismus überwogen. Aber die Süditaliener, die durch den Norden geprägt waren, das ist ja auch ein Motiv, sie reisen immer hin und her, also die Hochkultur aus Mailand, aus Rom, aus Florenz kannten, die wussten auch um die Lage der Bauern. Die wussten genau, wie die sozialen Verhältnisse waren. Sie konnten davon erzählen, was es für einen Sizilianer heißt, wenn der älteste Sohn plötzlich zum Militär einberufen wird und gar nicht weiß, für welches Land er eigentlich kämpft und als Arbeitskraft nicht mehr vorhanden ist. Das ist der Fall bei dem großen Naturalisten, Veristen werden sie in Italien genannt, Verga. Davon erzählt er in seinem Roman Die Malavoglia. Ja, also es gibt ein Gespür dafür, was die Brüche bedeuten, was die Brüche auch bedeuten für das ganz einfache, normale Volk. Und das, glaube ich, ist so eine Tiefenschärfe des Blickes, der durch die Jahrhunderte hindurch dann erhalten bleibt und bis ins 21. Jahrhundert oder im 20. noch sehr stark auch gepflegt wird. Auch bei Sciascia haben wir das, der ja so ein Aufklärer ist und in der französischen Tradition steht.
Verga, Sciascia sind zwei Namen von Autoren, die in Ihrem Buch vorkommen. Sie stellen einige sizilianische Autoren vor aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Den Anfang aber macht der, ich sag mal, verkrachte Adlige Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Sein Werk, finde ich, beschreiben Sie ganz besonders ausführlich und farbig. So viel geschrieben hat er in seinem Leben ja gar nicht, außer eben den Leoparden, den Gattopardo, diesen ganz berühmten Roman. Warum steht Tomasi di Lampedusa am Anfang Ihres Buches und warum nimmt er auch relativ viel Raum ein?
Auf der einen Seite, weil dieses Buch von dem Epochenbruch erzählt, der Einigung. Daran konnte ich dann sehr viel zeigen und schon einmal die Geschichte Siziliens resümieren. Also wieder geht es um 1860, was die Naturalisten, die eben Zeitgenossen waren, auf andere Weise spiegeln. Aber das war eine Chance, das noch einmal aufzufächern. Und auch die sizilianische Geschichte, es gibt ja ein Kapitel, das heißt, wer hat in Sizilien die Macht, so ein bisschen zu bündeln und daran zu zeigen, was auch besonders ist und was besonders wichtig ist und eigentlich auch immer noch anhält bis in die Gegenwart. Und dann ist es für mich, es ist ja auch eine Art Reportage, der Besuch an bestimmten Orten. Ich bringe mich so ein bisschen eigentlich auch in Zusammenhang mit den Gegebenheiten. Also ich setze mich als Person dieser Insel immer wieder aus und treffe Leute wie den Adoptivsohn von Tomasi di Lampedusa oder den inzwischen verstorbenen Neffen. Es ist auch die Möglichkeit gewesen, ein Leben Leben zu erzählen. Und dieses Leben von Tomasi di Lampedusa ist eben so verrückt und ist auch wieder typisch, finde ich, für unsere Zeit, weil er ein Adliger ist. Da kann man fast die Brücke zu heute schlagen. Also eigentlich ein Angehöriger der Elite, der selbst, auch Tomasi di Lampedusa selbst, nicht nur sein Held der Fürst, eigentlich nicht aktiv eingreift in das Geschehen. Er hat nie einen Beruf ausgeübt, er hat in seinem Leben nichts getan, außer diesen Roman zu schreiben. Und das wirft er ja auch der Oberschicht dann vor. Also in dieser historischen Situation spiegelt sich da etwas, was in der Nachkriegszeit für Italien dann vielleicht für diese Gesellschaftsklasse typisch war. Und in der historischen Situation im 19. Jahrhundert ist es so, und da kann man die Brücke zu heute schlagen, dass sich eine bestimmte Elite aus der Verantwortung stiehlt und keine politische Gestaltungskraft gewinnt, nicht sagt, wir müssen eine Bodenreform machen, damit auch die landlosen Bauern Land bekommen. Und heute haben wir vielleicht, das sage ich nicht, aber ein bisschen schwingt es möglicherweise mit diesem Gefühl für Europa, das so einer bestimmten Gesellschaftsgruppe auch verloren geht, fast etwas Vergleichbares. Also die Gefahr, wenn man politisch sich nicht bekennt und die Dinge nicht in die Hand nimmt, obwohl man es könnte.
Sie sagten jetzt gerade schon, Sie sind auch selbst da gewesen. Also Ihr Buch ist Literaturstudium, aber es ist auch eine Reisebeschreibung. Sie sind eben auch vor Ort gewesen. Sie haben allerlei interessante Gesprächspartner getroffen. Also wie gesagt, den Neffen von Tomasi di Lampedusa, seinen Adoptivsohn auch, die Literaturwissenschaftlerin Benedetta Craveri zum Beispiel oder auch den palermitanischen Sprachphilosophen Marco Carapezza, mit dem Sie selbst einmal zusammen studiert haben. Warum haben Sie kein reines Buchstudium betrieben? Warum mussten Sie auch selbst dort sein und hinfahren?
Für mich besteht gerade darin der Reiz eigentlich. Und ich denke auch, wenn es Menschen gibt, diejenigen, die meine Helden sind, noch kannten, dann bekommt es eine andere Lebendigkeit. Natürlich bleibt es dahingestellt, ob manches dann vielleicht auch schon wieder Mythos ist. Aber mir schlug gerade jetzt bei Benedetta Craveri oder auch bei Marco Carapezza, der Sciascia sehr gut kannte und ihn als Kind erlebt hat, dann auch die Person Sciascias nochmal ganz anders entgegen. Den habe ich selber aus der Ferne nur erlebt. Er ist Ende der 80er Jahre, 89, gestorben. Und ich weiß aber noch genau, er war extrem wichtig für Italien als moralische Instanz. Und diese Chance, also ich denke auch immer, wenn man ein Buch über einen Ort schreibt, muss man dort sein und auch das ins Spiel bringen. Das ist ja auch eine literarische, eine erzählerische Möglichkeit. Und mir scheint auch, dass es dadurch dann lebendiger wird insgesamt. Gerade wenn man dann auch wieder die Texte zu Rate zieht und sie liest und versucht, das so im Gegenlicht, um mit so einer sizilianischen Metapher auch zu operieren, sich anzuschauen. Das ist ja die Möglichkeit, die ich dann auch habe als Autorin.
Leonardo Sciascias Bücher liegen übrigens auch auf Deutsch im Wagenbach Verlag vor, was ja auch für deutsche Leser ganz interessant sein könnte. Hatten Sie denn vorher schon eine besondere Bindung zu Sizilien oder ist das über das Thema und auch über die Literatur jetzt gekommen?
Doch, ich hatte eine Bindung zu Sizilien. Ich habe in Turin gelebt und in Turin waren sehr viele Sizilianer aus diesen inneritalienischen Migrationsbewegungen immer noch in den 80er Jahren auch als Sizilianer erkennbar. Denn im Sommer brach die ganze Stadt auf Richtung Süden. Das waren die Arbeiter, die bei Fiat arbeiteten und ich erinnere mich auch sehr gut, und das ist bis heute der Fall, dass ganz viele, das ist in Italien viel stärker als bei uns, Italiener sagen, io sono siciliana oder ich komme aus Sardinien, ich bin Sardin, auch wenn die Generation vorher schon diejenige ist, die nach Norden gegangen sind. Also es gibt ein sehr starkes Gefühl der Zugehörigkeit und deswegen war für mich Sizilien sehr präsent in Turin durch die Sizilianer und diese Abfahrt im Sommer, wenn dann die Stadt vollkommen leer war, das erinnere ich noch sehr gut. Und auch an der Universität in Padua fuhren die Sizilianer die anderen Studenten dann immer zum Wählen. Das war damals notwendig, dass man als Person dorthin fuhr nach Sizilien und auch dieses ganz am äußersten Rand Italien gelegene Land, das hat mich einfach sehr, sehr fasziniert und ich bin dann auch schon relativ bald Anfang der 90er Jahre hingefahren. Damals war es eine Insel, die sehr in Mitleidenschaft gezogen war durch diese großen Mafia-Kämpfe, die ich auch erwähne, vor allem im Zusammenhang mit Sciascia, die eben auch dazu gehören. Also es ist eine Insel mit sehr vielen Widersprüchen, mit einer unfassbaren Kultur und die aber schon auch ja so etwas Zerrissenes hat, was sie aber auch gerade so interessant macht. Für mich einerseits als Literaturwissenschaftlerin, aber auch als Reporterin.
Leonardo Sciascia, der grub ja tief in der sizilianischen Geschichte und hat eben auch den ersten Mafia-Roman, den ersten Mafia-Krimi überhaupt geschrieben. Also den ersten Roman, der die Verquickung von Politik und organisierter Kriminalität analysierte. Mafia-Literatur, ist das so ein typisch sizilianisches Genre?
Ja, aber da gibt es, glaube ich, auch eine große Sensibilität, wie man mit dem Thema umgeht. Also Sciascia, das war ganz zentral. Der hat einfach damals etwas benannt, was von der Kirche noch verleugnet wurde und von der sizilianischen Regionalpolitik. Man hat gesagt, es gibt die Mafia nicht. Und er macht darüber einen Roman, schreibt auch über die Verhältnisse zwischen korrupten oder bestechlichen Politikern und zeigt sehr genau auf, was das für Machtinteressen sind. Und auch das ist schon in seinem Debüt Ende der 50er Jahre der Fall, die Gemeinden von Regalpetra, dass er dort sagt, es sei so, dass eigentlich die Christdemokraten anknüpfen an die Faschisten, dass es da so eine Kontinuität gibt. Und auf diese Dinge aufmerksam zu machen und gleichzeitig aber dann auch zurückzugehen bis ins 18. Jahrhundert, das ist seine Qualität. Also er war einfach ein großartiger Rekonstrukteur von historischen großen Fragen und Stoffen. Er hat ja über den Fälscher gearbeitet, das ägyptische Konzil heißt einer seiner Romane. Und ich finde aber, bei diesen Mafia-Romanen kommt sehr deutlich zum Ausdruck, und damit knüpft er auch an Klassiker wie De Roberto, der auch in meinem Buch vorkommt, dass Macht korrumpieren kann, wenn es nicht starke Institutionen gibt, die Einhalt gebieten. Und aus diesem Grund würde ich ihn eben auch als einen Mann der Aufklärung bezeichnen wollen. Der hat immer gesagt, in Sizilien herrsche das S. Es sei nie aus dem Status des S herausgekommen und nie am Ich angelangt. Also die rationale Weise, den Fragen sich zu stellen, das ist etwas, was da schwierig ist. Es gibt immer sowas Irrationales und das hat ihn sehr gestört.
Sehr bekannt wurde ja auch der sizilianische Autor Luigi Pirandello, weil der 1934 den Literaturnobelpreis bekam. Und aktuell ist wahrscheinlich den Lesern am allerbekanntesten Andrea Camilleri mit seinen Krimis und Romanen, die teils bei Fischer und teils bei Bastalübbe erscheinen. Sein sizilianischer Kommissario Montalbano ist ziemlich bekannt. Was für ein Sizilien führt er uns denn vor?
Camilleri ist genau wie alle anderen wahnsinnig verhaftet. Er ist ja schon mit Anfang 20 von Sizilien nach Rom gegangen. Und trotzdem ist Sizilien der vitale Kern seines Werkes. Und er zeigt uns aber ein normales Sizilien. Also es ist ein Sizilien, in dem vielleicht die Mafia so ein Hintergrundgeräusch ist, in dem es aber auch ganz normale Delikte gibt. Und er hat ein sehr starkes Gespür auch dafür, seine Leser im Grunde genommen ethisch zu bilden und ihnen so etwas wie Zivilität oder wie sie es auch nennen wollen, beizubringen. Also er hat einen ganz wichtigen Krimi geschrieben, der sich mit den Geschichten nach G8 in Genua auseinandergesetzt hat, als es dort Tote gab. Und da hat er sehr genau den Polizeiapparat untersucht und wurde dann auch eingeladen zur Polizeigewerkschaft. Also dass er sich da verantwortlich fühlt und sagt, das Staatswesen bedarf der Pflege. Die Polizei kann nicht einfach so Gewalt ausüben, Macht ausüben, ohne dass das kontrolliert wird. Das sind so Aspekte, die für ihn wichtig sind. Und die historischen Romane sind aber auch ganz wunderbar. Die kann ich auch jedem empfehlen.
Sie schreiben vor allem über Männer, männliche Autoren. Warum stellen Sie keine Autorinnen vor? Gab es keine?
Ich habe ans Ende eine Verlegerin Elvira Celerio gestellt und auch die Fotografin Letizia Battaglia, weil ich auch fand, es müssten unbedingt Frauen vorkommen. Die Lage der sizilianischen Frau gerade im 19. Jahrhundert, aber auch noch im 20. ist nicht einfach. Das waren Frauen, die häufig im Haus lebten, die auch gar keine Möglichkeit hatten, gesellschaftlich in Erscheinung zu treten, wenn dann als Lehrerinnen. Es gibt einige zeitgenössische Autorinnen, zum Beispiel Emma Dante, die aber jetzt auch nicht mehr in Sizilien lebt, die ich sehr schätze. Aber es gab keine, im Vergleich auch zu meinen anderen beiden Büchern, vom Format einer Elsa Morante oder Natalia Ginsburg. Es gibt Goliarda Sapienza, ich erwähne einige am Ende, aber es gab keine Figur, die mich jetzt so begeistert und fasziniert hätte und deren Werk ich für gleichrangig betrachtet hätte, dass ich sie hätte vorkommen lassen wollen. Dacia Maraini hat zwei Bücher geschrieben über Sizilien, aber sie kam in meinem Rom-Buch vor und sie hat auch nie in Sizilien gelebt. Und aus diesem Grund waren das auch ganz pragmatische Entscheidungen. Ich wollte auch die Schriftsteller vorstellen, die bei uns übersetzt sind und die dann vielleicht auch auf so einen Hallraum stoßen.
Sie haben es auch häufiger über Filme und Literaturverfilmungen. Das hat mir auch sehr gut gefallen, denn das ist ja auch etwas, worauf wir hier sehr leicht zugreifen können. Sie schreiben keine sizilianische Literaturgeschichte jetzt im engeren Sinne. Sie arbeiten eben auch viel Historisches ein, also von den arabischen Einflüssen auf Sizilien über Garibaldi und die italienische Einigung bis hin zur modernen Mediengesellschaft. Wichtig sind auch so soziokulturelle Exkurse, etwa zum Thema der sizilianische Mann und seine Mutter. Also ich würde Ihr Buch eine literarische Kulturgeschichte nennen. Wie würden Sie es selbst umschreiben?
Ich würde es, glaube ich, eine sizilianische Reise nennen durch die Kulturgeschichte und die Literaturgeschichte. Das Wichtigste ist, dass man Lust bekommt, nach Sizilien zu fahren und die Bücher zu lesen und sich dieser Insel und auch dem Süden Europas anzunähern. Denn ich glaube, wir haben einen enormen Gewinn, wenn wir Europa auch vom Süden her begreifen und betrachten.
Maike Albart, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Bitte sehr.
Wir sprachen über Ihr neues Buch Trauer und Licht, Lampedusa, Sciascia, Camilleri und die Literatur Siziliens. Das Buch ist im Berenberg Verlag erschienen.